Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Herzlich willkommen. Manche werden sich jetzt ja wahrscheinlich zurücklehnen. Knapp 10 Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Der Täter, der steht schließlich vor Gericht, die Politik hat den Judenhass verurteilt. Und vor ein paar Tagen, da hat auch der Tischler die neue Synagogentür eingebaut. Noch stabiler, noch sicherer als die alte. Der Fall ist also irgendwie abgehakt. Das wäre ein fahrlässiger Irrtum, klar. Das macht der Jurist und Journalist Ronin Steinke ziemlich deutlich in seinem aktuellen Buch »Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt«. Guten Tag, Herr Steinke.
Guten Tag.
Sie sehen also auch den Fall Halle, nehme ich an, als weitere Bestätigung für ein Versagen des Staates.
In Halle ist was sichtbar geworden, was weit über Halle hinausreicht. Sie haben es gerade angesprochen, die Tür aus Holz, die den Täter aufgehalten hat, hat es gebraucht, weil keine Polizei vor der Tür stand. Und diese Tür musste sich die Gemeinde selber aus Spendenmitteln zusammenkratzen, weil der Staat, obwohl man ihn gebeten hat zu helfen, nicht bereit war, die Hand zu reichen, dass diese Gemeinde sich selber schützen kann.
Sie zitieren auch den Attentäter, der in seinem Pamphlet behauptet, naja, die Scheiben seien bestimmt schusssicher, weil ja der deutsche Staat so viel Steuergelder in jüdische Sicherheit verwendet. Die Wirklichkeit sieht komplett anders aus.
Ja, das ist so ein Vorurteil, was es gibt, dass Juden sozusagen es genießen, dass man viel öffentliches Geld in ihre Gemeinden hineinbuttert. Ganz im Gegenteil. Die Gemeinde in Halle ist ein Beispiel dafür, in Dessau und vielen anderen deutschen Städten auch. Die Gemeinden bekommen vom Staat mitgeteilt, wo Gefahr herrscht. In der Regel sind das Gutachten, die sich ziemlich dramatisch und ziemlich erschreckend lesen. Und dann sind sie auf sich selber gestellt. Dann dürfen sie, wenn sie mögen, Anträge stellen und drum betteln und drum bitten. Das dauert auch in der Regel Monate oder sogar Jahre, bis das beim Staat bearbeitet wird. Und womöglich bekommen sie dann am Ende ein paar Prozent, wenn es gut läuft, auch mal 80% der Kosten erstattet für Sicherheitsvorkehrungen in den Gebäuden, aber nie alles. Und das ist auch ein Zustand, ja, da können jüdischen Gemeinden sagen, schönen Dank auch. Also wofür haben wir eine Polizei, wenn nicht für Gefahrenabwehr? Und wenn die Polizei sich zurücklehnt und sagt, das ist euer eigenes Problem, dann spreche ich von einem Versagen.
Im konkreten Fall in Halle in Sachsen-Anhalt lerne ich in Ihrem Buch, wird sowas nicht erstattet. Und da ist wirklich konkret ja nach dem Geld für die Tür gefragt worden, wegen einer schlichten Regelungslücke, die seit 13 Jahren bestanden hat.
Was Ausdruck von Wurstigkeit ist oder von Achselzucken.
Was ist das für eine Regelungslücke?
Also es gibt einen Staatsvertrag zwischen der jüdischen Gemeinde und dem Land Sachsen-Anhalt. Und darin stand, dass die sagen, Beihilfen für Sicherheit der Gemeinde später geregelt werden kann. Und dann wurde das einfach nie gemacht. Dann hat man das vergessen oder vielleicht nicht wichtig genug genommen. Und darin drückt sich natürlich aus, was für einen Stellenwert der Schutz jüdischen Lebens hat, abseits von alljährlichen Sonntagsreden.
Sie klagen in Ihrem Buch an, eine Polizei, die die Gefahr vielerorts nicht abwehrt, sondern verwaltet, das ist jetzt ein Zitat und das Zitat geht weiter, und eine Justiz, die immer wieder beschönigt. Woran machen Sie das fest?
Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel aus Wuppertal, wo 2014 ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt wurde. In der Nacht fliegen Molotow-Cocktails auf das jüdische Gotteshaus. Zum Glück wird niemand verletzt und die Täter werden schnell gefasst. Und dann stehen die vor Gericht und der Richter sagt, das war ja keine judenfeindliche Tat. Deswegen also auch keine besonders geschärfte Strafe, kein besonders scharfer Strafrahmen, sondern es werden kleine Bewährungsstrafen ausgesprochen. Einer der drei Täter bekommt überhaupt gar keine Strafe. Warum? Weil der Richter sagt, das sei ja Kritik an Israel gewesen. Und da muss ich sagen, das ist eine Logik, dass man es für legitim erklärt und auch noch mit juristischen Wein adelt, dass Leute ihre Meinung, was auch immer diese Meinung ist, zum Nahostkonflikt in Wuppertal, im Bergischen Land, abreagieren an Wuppertaler Juden. Das ist ein Urteil, was leider kein einzelner Ausreißer ist. Das Amtsgericht in Wuppertal ist später bestätigt worden von den höheren Instanzen und es haben sich leider viele andere Gerichte entweder zum Vorbild genommen oder sind in derselben Fahrspur unterwegs gewesen. Ich glaube, man kann zum israelisch-palästinensischen Konflikt 100 Meinungen vertreten, legitimerweise. Aber zur Frage, ob man deswegen eine Synagoge attackieren darf in Wuppertal, in Lübeck, in Worms, und das sind alles reale Beispiele, mit der Rechtfertigung, dass das ein Protest gegen Israel sei, zu dieser Frage darf es keine zwei Meinungen geben. Da muss die Justiz eine ganz klare Grenze ziehen.
Vor den Gerichten stehen die Staatsanwaltschaften und da schreiben Sie an einer Stelle, manchmal sei es nur ein feiner Unterschied zwischen einer Staatsanwaltschaft, der die Hände gebunden sind und einer, die die Hände in den Schoß legt. Das schreiben Sie als Jurist.
Ja, also es gibt oft den Verweis, dass gesagt wird, naja, das Bundesverfassungsgericht ist sehr liberal mit Äußerungen, wenn zum Beispiel gegrölt wird in deutschen Straßen, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Dann würde ich als Jurist auf die Idee kommen, dass man prüft, ob es eine Volksverhetzung ist oder eine Beleidigung. Die Staatsanwaltschaft in Berlin sagte aber nein, Das könne man vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit überhaupt nicht anklagen. Man hat es auch gar nicht versucht, es vor Gericht zu bringen. Nur, wenn man überhaupt nie mal den Versuch macht, die Richter zu fragen, wie sie das Ganze denn sehen, also nur hypothetisch sich zurücklehnt und sagt, ja, wir können ja gar nicht, bin ich nicht wirklich gewillt, das als Ausrede gelten zu lassen.
Wobei Sie gleichzeitig Berlin auch als kleines Positivbeispiel nennen, weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei jeweils Antisemitismusbeauftragte haben. Ändert sich da was gerade?
Da ändert sich gerade was. Ich bin sehr gespannt, gucke mir das sehr genau an, wie es in Berlin vorangeht. Ein positives Ergebnis meines Buches, über das ich mich gefreut habe, ist, dass die Generalstaatsanwältin in Berlin in Reaktion auf meine Kritik erklärt hat, wenn nochmal so etwas gegrölt wird auf Berliner Straßen, wird sie es zur Anklage bringen. Also dieser furchtbare Satz, Jude, Jude, feiges Schwein, der würde, wenn er nochmal geäußert würde, vor Gericht gebracht werden.
Sie haben versucht zu recherchieren, wie viele Anschläge und gewalttätige Übergriffe es eigentlich von 1945 bis heute in Deutschland, in beiden Ländern und jetzt in der Vereinigten Bundesrepublik gegeben hat und haben da auch versucht, in den Polizeistatistiken fündig zu werden, was nicht ganz einfach war. Sie haben am Schluss eine Chronik, die ist sehr lang, die ist erschütternd lang. Aber dass es überhaupt so schwierig ist, an diese Zahlen zu kommen, das hat was damit zu tun, dass vieles gar nicht angezeigt wird, schreiben Sie. Wie steht es denn um die Bereitschaft von Juden in Deutschland, antisemitische Taten überhaupt anzuzeigen?
Ja, die Bereitschaft ist tatsächlich sehr gering. Also man geht davon aus, dass nur jede fünfte antisemitisch motivierte Gewalttat überhaupt gemeldet wird. Und das ist natürlich ein Ausdruck davon, dass das Vertrauen in die Polizei nicht groß genug ist. Viele Jüdinnen und Juden, die befragt werden, woran das liegt, erzählen davon, dass sie, wenn sie mal mit der Polizei zu tun haben, das Gefühl vermittelt bekommen, selber Teil des Problems zu sein, dass also ein bisschen misstrauisch gefragt wird, naja, muss man da jetzt gleich so einen großen Terz machen? Manchmal wird auch der Spieß umgedreht, dass man dann selber sich in der Rolle des Beschuldigten fühlt. Das ist eine Erfahrung, übrigens, die machen nicht nur Jüdinnen und Juden, die machen viele marginalisierte Gruppen, dass ihnen suggeriert wird, ihre Wünsche sind Sonderwünsche, ihre Anliegen sind Extrawürste und sie sollen sich mal hinten anstellen. Das ist genau falsch, würde ich als Jurist sagen. Die rechtsstaatlichen Einrichtungen sind ja gerade für die Schwachen wichtig in der Gesellschaft. Die Starken in der Gesellschaft können sich besser selber schützen und ein Rechtsstaat muss sich gerade auf die Seite der Minderheiten stellen. Da das nicht der Fall ist, ist die Folge, dass vieles im Dunkelfeld bleibt. Und das bedeutet natürlich im Alltag einen straffreien Raum für die Täter.
Was bedeutet das für das echte Leben? Ist so etwas wie ein normales, im besten Fall vielleicht sogar gewöhnliches jüdisches Leben in Deutschland denkbar?
Also ich bin selber jüdisch. Ich bin damit aufgewachsen, dass vor unseren Synagogen Polizei stehen muss. Ich bin damit aufgewachsen, dass Kameras und hohe Zäune rund um jüdische Einrichtungen bis hinunter zum Kindergarten sein müssen. Heute bringe ich meine Kinder in die Schule und wieder stehen Bewaffnete vor der Tür, weil es nicht anders geht. Ja, wollen wir das normal nennen? Ich weigere mich eigentlich, das als normal zu bezeichnen. Und der Anschlag in Halle ist der Moment gewesen, wo für mich eigentlich klar war, ich bin nicht mehr bereit, mich damit abzufinden, dass das so weitergeht. Das ist ein Zustand, Lebensumstände für Juden in Deutschland, mit dem sich die Politik arrangiert hat, mit dem sich auch viele jüdische Gemeinden selber arrangiert haben. Auch unter uns Juden wird oft gesagt, naja, das ist der Zustand, den kennen wir nicht anders, so leben wir seit Jahrzehnten. Aber das ist falsch. Das ist etwas, gegen das man aufbegehren muss und das man nicht akzeptieren kann.
Jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, wenn Sie Ihre Kinder dann an die jüdische Schule bringen, dass die dann auch wieder hinter bewaffneten Security-Leuten unterrichtet werden. Ich habe mir das vorher nicht ganz bewusst gemacht, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, dass dort die Kinder natürlich mehrfach im Jahr Antiterrorübungen haben, noch bevor sie schreiben lernen. Dass im Zweifelsfall der Schulbus mit einem Spiegel unten drunter untersucht wird, dass da keine Bomben sind und man den Kindern erzählt, ach, wir gucken nur, ob das Auto vielleicht einen Motorschaden hatte oder dergleichen. Wie erleben die Kinder sowas?
Also die Kinder können das zum Glück ausblenden oder die sehen das, auch weil sie den Vergleich nicht haben, nicht als etwas so Außergewöhnliches wie wir Erwachsene. Aber ja, ich meine, das ist das Anliegen, was ich mit diesem Buch verfolge, das auch Menschen außerhalb der jüdischen Community mal vor Augen zu führen. Das ist ein Zustand, das geht so nicht. Das kann nicht wahr sein, dass wir im 8. Jahrzehnt von Demokratie und Grundgesetz es nicht anders hinkriegen, dass jüdische Menschen leben, zur Schule gehen, zum Gottesdienst gehen. Da geht man ja auch vorbei an Männern mit Maschinenpistole. Das ist kein Zustand. Das ist ein Zustand, der für diese Republik eine Schande ist und der auch so nicht akzeptiert werden kann. Und jetzt gucken wir viel nach Halle oder nach Magdeburg zu dem Prozess gegen den Attentäter von Halle. Und es ist nach dem Anschlag gesagt worden, ein Schock ging durch Deutschland. Und es war ein Alarmsignal, sagte die CDU-Vorsitzende damals. Nein, das ist nicht etwas Neues. Der Terror ist nie weg gewesen. Das ist etwas, was ich in dem Buch aufzeige. Es gab schon 1969 einen Bombenanschlag auf die Westberliner jüdische Gemeinde. Es gab 1980 einen Mordanschlag auf den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in meiner Geburtsstadt in Erlangen. gab 1982 einen Bombenanschlag auf ein jüdisches Restaurant, wo ein kleines Mädchen getötet wurde. 1988 eine Autobombe. 1994 gab es Brandanschläge auf verschiedene Synagogen. 1998 Sprengstoffanschläge auf das Grab des Präsidenten des Zentralrats der Juden. Das ist der Zustand und das kann so nicht weitergehen.
Sie entwerfen am Ende Ihres Buches ein paar Punkte, was sich ändern müsste. Können Sie da die wichtigsten nennen?
Also ich picke gerne zwei raus. Das eine ist der Schutz jüdischer Gemeinden, der Schutz von jüdischen Menschen vor Gefahr ist zu 100% Aufgabe der Polizei. Ich glaube, das mal so lapidar zu sagen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und sollte eigentlich keine steile These sein. Und dass es in Deutschland bisher nicht der Fall ist, dass die Polizei sich darauf herausredet, naja, kann man vielleicht mal gucken, ob die Gemeinde das nicht selber regeln kann. Das ist eigentlich nicht akzeptabel. Das ist auch für mich als Juristen eigentlich eine befremdliche Haltung des Rechtsstaates, dass es vulnerablen Gruppen selbst überlassen wird, wie gut sie sich zu helfen imstande sind.
Das ist der eine Punkt.
Der andere Punkt ist, warum ist denn das Vertrauen in Sicherheitsbehörden so gering? Warum wenden sich Menschen so selten dorthin? Gucken wir in die Nachrichten, gucken wir auf eine Affäre wie jetzt NSU 2.0. Wenn die Polizei, wenn in ihren Reihen in WhatsApp-Gruppen oder in sonstiger Weise NS-verherrlichen oder rassistische Sätze fallen, nicht glasklar reagiert und ganz deutlich auch nach außen und demonstrativ zeigt, solche Menschen sind nicht unsere Kollegen, solche Menschen sind gegen uns und wir stellen uns in Abstand zu denen, dann ist es Gift für das Vertrauen und dann braucht man sich leider nicht wundern, was die Folge ist. Also da bin ich dafür und das halte ich wiederum auch nicht für eine sehr steile Forderung, dass es in solchen Fällen keine zweite Chance gibt. Wer sich so äußert, hat das Vertrauen, was wir als Gesellschaft in ihn setzen, mit dem Gewaltmonopol verspielt.
Das sagt der Jurist und Autor Ronen Steinke im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über sein Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage. Erschienen ist das Buch im Berlin Verlag und kostet 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was ist noch Kritik an der Politik des Staates Israel? Und was ist schon Antisemitismus? Das ist eine Frage, an der sich schon viele die Finger verbrannt haben. Das zeigt ja zurzeit auch der Streit um Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Ihm wird vorgeworfen, Kritiker an der israelischen Politik mundtot machen zu wollen, während ihm jetzt der Zentralrat der Juden in Deutschland mit einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin beispringt. Was ist Antisemitismus? Was ist Israelkritik? Ein neuer Sammelband wagt sich dran. Streitfall Antisemitismus, herausgegeben von Wolfgang Benz. Und Florian Goldberg hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Wolfgang Benz, der ist ja nicht irgendwer, der forscht seit Jahrzehnten zu Antisemitismus, über Vorurteile, über Genozid und auch die 15 Autorinnen, die er versammelt hat, die kennen sich wirklich aus. Da sind dabei Katajon Amirpour oder Micha Brumlik oder Moshe Zimmermann, also wirklich prominent besetzt. Wie beschreiben die denn den Streitfall Antisemitismus?
Also grundsätzlich würde ich das Buch im Zusammenhang mit jüngeren und jüngsten gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen verstehen, die der Herausgeber und die Autoren als problematisch empfinden. Der Kampf gegen Antisemitismus ist ja ein zutiefst liberales, aufklärerisches Thema, wird aber zunehmend von illiberalen, antiaufklärerischen Kräften für ihre Zwecke politisch missbraucht. Um Beispiele zu nennen, natürlich rechtspopulistischen Kreisen um die AfD, die sich als Philosemiten geben und Israel-Freunde, tatsächlich aber ihre Muslimfeindschaft dadurch legitimieren wollen. Gleichzeitig natürlich der Netanjahu-Regierung, die sich in Deutschland immer wieder einmischt, um ihre Lesart zum Nahostkonflikt durchzusetzen. Da ist ein Beispiel der Eklat um die Jerusalem-Ausstellung letztes Jahr, also des Jüdischen Museums, die zum Rücktritt von Peter Schäfer, dem Direktor, geführt hat. Und das Buch stellt sich solchen Ansinnen entgegen und will auf klare und ich würde sagen unpolemische Weise informieren, aufklären und Wege aus dieser allgemeinen Verwirrung aufzeigen, in der wir uns befinden.
Wege aus der Verwirrung, da passt der erste Text gleich sehr gut. Der hat nämlich den Titel Wegweiser für die Verwirrten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, unpolemisch. Ich finde, das klingt doch ein bisschen polemisch. Wer sind denn die Verwirrten?
Naja, grundsätzlich, das ist ein Text, den der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Simon Stein, und der prominente Historiker Moshe Zimmermann gemeinsam verfasst haben. Und der Titel, klar, das klingt erstmal wie sanfter Spott, aber das ist wirklich ein Meisterstück, wenn man sich daran erinnert, dass der Titel auf ein Werk des jüdischen Philosophen Moses Maimonides aus dem Mittelalter anspielt, den Moreh Nefuchim, also den Lehrer der Verwirrten oder Führer der Unschlüssigen, das ist, glaube ich, die Übersetzung, die so im Buchhandel erhältlich ist. Wir müssten jetzt zu weit ausholen, aber das eröffnet einen irren Bedeutungskontext. In aller Kürze, Maimonides Verwirrte waren philosophisch belesene Juden, die dadurch mit ihrem Glauben in Konflikt gerieten. Stein und Zimmermann meinen uns heutige Juden wie Nichtjuden, die das Phänomen der Judenfeindschaft verstehen und überwinden wollen und diskutieren und dabei Gefahr laufen, zwischen politischen Interessen zerrieben zu werden. Also ich würde sagen, nicht umsonst ist dieser Text ganz an den Anfang des Buches gesetzt, da das Buch insgesamt als so eine Orientierungshilfe für uns Verwirrte zu verstehen ist.
Okay, dann kommen wir mal zu diesen Orientierungshilfen. Zu welchen Themen, zu welchen Fragen gibt es diese Orientierungshilfen in dem Buch?
Na, ganz grundsätzliche Fragen. Also zum Beispiel, darf man Antisemitismus mit anderen Formen des Rassismus vergleichen? Die leidenschaftliche Antwort von Benz, man darf nicht nur, man muss, wenn man das Ziel hat, wirksame Strategien gegen, ich zitiere Benz, alle Formen der Dämonisierung, Verachtung und Unterdrückung von Minderheiten zu finden. Und natürlich noch grundsätzlicher, was ist überhaupt Antisemitismus?
Das wird ja wirklich sehr heftig diskutiert, wie kaum eine andere Frage. Auch deswegen, weil es ja Antisemiten längst gelernt haben, ihren Antisemitismus als Israel-Kritik zu tarnen. Welche Definitionen hat denn jetzt dieses Buch für Antisemitismus?
Also es wird eigentlich in jedem Text angesprochen, aber es ist vor allem die Aufgabe des Politikwissenschaftlers Michael Kohlstruck, der in dem Buch den Begriff einer sehr präzisen semantischen Analyse unterzieht und zeigt, warum in der Wissenschaft eher von Antisemitismen
Mehrzahl
als von dem Antisemitismus als eine Art Substanzbegriff gesprochen wird. Das ist ein wirklich lesenswerter, wichtiger Text, durch den man sich so ein bisschen durchbeißen muss. Aber insgesamt würde ich sagen, und wirklich sehr verkürzt, die Überlegungen der AutorInnen laufen darauf hinaus, dass wir zwischen drei verschiedenen Definitionen zu unterscheiden haben. Erstens den herkömmlichen, traditionellen, in Anführungsstrichen, Antisemitismen, die sich mit ihren mal mehr, mal weniger plumpen Stereotypen als Hass und Gewalt gegen Juden ausdrücken. Zweitens der gegen den Staat Israel gerichtete Antisemitismus, der das Existenzrecht Israel leugnet. Und drittens, und hier wird es problematisch, ein neuer, erweiterter Antisemitismusbegriff, der sich aus einer sogenannten Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance ableitet, die vor 4 Jahren veröffentlicht worden ist. Kohlstruck wiederum arbeitet heraus, dass mit dieser Definition möglich wird, das zitiere ich, auch menschenrechtlich begründete Kritik an der Politik des Staates Israel als antisemitisch erscheinen zu lassen. Also darüber wird gerade irre viel gestritten. Folge ist die eingangs erwähnte Verwirrung. Und eben gerade auch unter denjenigen, die eigentlich sozusagen auf der richtigen Seite stehen, also den Wohlmeinenden, was zu einer denunziatorischen, antiaufklärerischen Atmosphäre in der Gesellschaft führt. Davor warnt Micha Brumlik wiederum in seinem Text sehr eindringlich und sagt, das sei der direkte Weg in eine illiberale Demokratie. Und wortgewaltig wie er ist, schließt er seinen Text mit den Worten, wehret den Anfängen.
Wenn dieser Band jetzt so fein zwischen Antisemitismus und der Kritik an der Politik des Staates Israel unterscheiden will, dann hat dergleichen ja Wolfgang Benz schon den Vorwurf eingebracht, manche Texte in diesem Band, die würden Antisemitismus verharmlosen. Wie haben Sie das gelesen?
Also ich weiß von den Anwürfen und ich muss sagen, darüber ärgere ich mich. Benz hat sein Leben lang gegen Antisemitismus, Rassismus, Gewalt gegen Minderheiten, für tolerante demokratische Positionen in einer offenen Gesellschaft gekämpft. Ihm Verharmlosung an dieser Stelle vorzuwerfen, zeigt eigentlich nur, auf was für ein bedenkliches Niveau der Diskurs bei uns angekommen ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, gerade weil seine Integrität außer Frage steht, was für alle anderen AutorInnen des Buches ebenso gilt, gerade deshalb muss das Buch es sich leisten, Probleme und Gefahren zu benennen, die ansonsten vielleicht verschwiegen oder verharmlost werden würden.
Am Ende der Lektüre? Ist das gelungen?
Ja, absolut. Ich würde sagen, ja. Ein Buch für alle, die sich des Themas abseits der medialen Empörungsdynamik annehmen wollen und die nötige Zeit und Konzentration dafür aufbringen möchten. Einerseits, um gegenüber der öffentlichen Debatte einen eigenen, gut informierten Standpunkt zu finden. Andererseits, und das würde ich sagen, ist sogar das Wichtigste daran, um die eigene innere Haltung überprüfen zu können. Denn bei dem ganzen medialen Lärm, der so entsteht und in dem wir uns befinden im Moment, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir als Einzelne, gerade hier in Deutschland, nicht vergessen, dass es vor allem darum geht, die eigenen Vorurteile immer wieder zu erkennen und zu überwinden. Und ja, es gibt die öffentliche Debatte, die ist unabdingbar, die muss sein, die ist wichtig, aber sie muss geführt werden, nicht auf dem Boden von Pflichteifer oder Lippenbekenntnissen, sondern einer ständigen Gewissensprüfung und der eigenen Verpflichtung zur Offenheit und Toleranz. Ich würde sagen, unbedingt lesen, unbedingt kaufen. Großartiges Buch.
Eine klare Empfehlung von Florian Goldberg hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über das Buch Streitfall Antisemitismus, Anspruch auf Deutungsmacht und politische Interessen, herausgegeben von Wolfgang Benz, erschienen im Metropolverlag, und das Buch kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Schreiben bedeutet natürlich immer, sich zu öffnen, vielleicht auch sich zu entblößen. Jüdisches Schreiben bedeutet aber, sich sogar öffentlich auszuziehen. Jüdisches Schreiben ist wie Prostitution. Das schreibt Esther Dischereit in einem Text, der in ihrem aktuellen Band »Mama, darf ich das Deutschlandlied singen?« enthalten ist. Guten Tag, Frau Dischereit.
Guten Tag.
Jüdisches Schreiben ist wie Prostitution. Mögen Sie das erläutern?
Ja, es ist ja eine Ausstellung des nackten Körpers. Der jüdische Körper ist in der Shoah tausendfach ausgezogen, fotografiert worden, entblößt worden, versehrt worden, zerstört worden. Und insofern, da auch das Moment des Voyeurismus dabei ist, ist die Thematisierung jüdischer Fragen in Deutschland unter diesem Vorbehalt zu sehen. Es ist nicht das Gleiche, ob das Schreiben stattfindet in einem Land, das eben selbst Opfer der nationalsozialistischen Aggression geworden ist, oder eben im Täterinnenland. Und so bin ich vor vielen Jahrzehnten mal zu dieser Bemerkung gekommen.
Wenn jüdisches Schreiben Prostitution ist, müssen wir vielleicht auch erst noch verstehen, was ist denn überhaupt jüdisches Schreiben? Was macht das aus? Was unterscheidet jüdisches Schreiben vom Schreiben?
Alles und nichts. Die Frage, die da gestellt wird, das ist ja aufgeworfen in einem Text, den nannte ich selbst Interview, die bezieht sich darauf, gibt es ein Spezifikum? Ist es das Schreiben in Themen, die jüdische Fragen berühren? Und oder ist es das Schreiben aus einer jüdischen Perspektive? Und ich denke, dass es bei dieser Frage, gibt es jüdisches Schreiben, einerseits darum geht zu sagen, nein, tut mir leid, kann ich nicht bieten. Auf der anderen Seite, ja, es gibt diese Perspektive des Jüdischen.
Manche Bemerkungen in diesem Band wirken auch fast so, als hätten Sie im Laufe der Jahre fast irritiert selbst festgestellt, dass Sie jüdisch schreiben, obwohl Sie es gar nicht vorhatten. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, dieses Schreiben oszilliert ja immer zwischen der Behauptung und Selbstbehauptung, ich bin Teil der Gesellschaft und möchte als solcher auch akzeptiert werden, oder ich bin ein zugeschriebener Teil, jemand, dem immer eine Rolle zugeschrieben wird, eine Perspektive zugewiesen wird, die ich selber vielleicht gar nicht einnehmen wollte.
Und das kommt ja vom Publikum. Sie sagten vorhin schon, dass Sie da unterscheiden würden zwischen Ländern, die Opfer des Nationalsozialismus waren, und eben Deutschland. Und auch in diesem Selbstinterview, das Sie angesprochen haben, kommt auch dieser Satz vor: In Deutschland werde ich den Eindruck nicht los, dass es korrekt ist, mir zuzuhören. Da bin ich sozusagen Schulbuch, als wäre ich auch schon tot. Das ist eine brutale Fremdzuschreibung.
Ja.
Erleben Sie die so?
Ja, ich erlebe sie so. Also beispielsweise ist eben mein Wort, mein Schreiben doch überwiegend notwendig, wenn es um einen Gedenktag geht. Das ist auf die Dauer einfach auffällig, das kann ich nicht übersehen. Oder die Frage, ist eine jüdische Perspektive im Literaturbetrieb der Mehrheitsgesellschaft überhaupt inkludiert? Das ist ja eine Frage, die sich auch Menschen stellen, deren Themen von einer migrantischen oder antirassistischen Perspektive getragen sind, die ich ja auch teile. Da geht es immer darum, gibt es ein zugewiesenes Segment, das zu besonderen Bewusstseinstagen dann gehört wird? Oder ist hier jemand da, der schreibt, wie viele andere schreiben und wird gehört, weil es qualitativ so und so ist, weil es eine Lyrikerin ist, weil es eine Hörspielautorin ist, weil und so weiter.
Sie haben vorhin andere marginalisierte Gruppen angesprochen und durch die Texte in Ihrem Band zieht sich immer wieder die Forderung nach mehr Solidarität, eben nicht Judenhass quasi separiert zu sehen. Und an einer Stelle schreiben Sie, der rechten und rechtsextremen Sammlungsbewegung, die sich parlamentarisch und außerparlamentarisch platziert, kann nicht mit einer Fortsetzung oder sogar Ausweitung der Debatten um Identitäten begegnet werden. Das werden viele anders sehen, weil Debatten um Identitäten sind gerade sehr en vogue. Was befürchten Sie da?
Ich sehe, dass diese Debatten um Zugehörigkeiten, auch Selbstorganisation, Selbstermächtigung, die müssen geführt werden, ganz bestimmt. Und die führen auch zu einer großen, ja, Ermutigung derer, die bisher nicht sichtbar sind. Das ist auch wichtig.
Jetzt kommt das Aber.
Ja, genau, jetzt kommt das Aber. Denn ich glaube schon, dass die jeweils betroffenen marginalisierten Gruppen politisch gewinnen können, wenn sie das Universelle ihres Anliegens sehen. Und das, was wir in der rechten Sammlungsbewegung haben, ist ja nicht nur Antisemitismus, nicht nur tödlicher Rassismus. Es ist auch die bewusste Destruktion des demokratischen Systems, also des Konsenses, den die Gesellschaft sich erworben hat. Und in diesem Sinne finde ich es ziemlich wichtig, dass die Bewegung zu einer Form findet, wo sie sich selbst als die vielen setzen kann, als Label einer Bürgerrechtsbewegung. Und in einer solchen Bewegung kann man auf niemanden verzichten. Und dazu gehört auch die Frage, ob wir uns nach politischen Auffassungen aufspalten wollen oder nicht. Ich denke, dass eine Bürgerrechtsbewegung das nur in bestimmten Grenzen tun kann oder soll, eben genau in dem Zusammenhang, wo es um die Gleichstellung für alle Menschen geht, was ihre Herkunft betrifft, was ihre Hautfarbe betrifft. Da kann ich ja nicht zur Bedingung machen, dass jetzt jemand besonders antikapitalistisch eingestellt ist oder nicht. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, dass da von verschiedenen Akteuren und Betroffenen auch einiges zu lernen ist, um sich eben aufeinander zuzubewegen, weil in meinen Augen darin eben auch der Schlüssel liegt, erstens wirklich sich gegenseitig zu stärken und zweitens der Gefahr, die durch Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ja existiert, wirklich angemessen zu begegnen.
Ein klares Plädoyer für mehr Solidarität. Und dieses Plädoyer, das zieht sich auch durch den Band Mama, darf ich das Deutschlandlied singen? Politische Texte von Esther Descherreit. Die kosten 19 Euro und sind im Mandelbaum Verlag erschienen. Dankeschön, Frau Descherreit.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ist Kritik an der Politik des Staates Israel automatisch antisemitisch? Nein, natürlich nicht. Auch wenn Antisemiten das ja gerne behaupten, weil sie sich dann als unschuldig Verfolgte inszenieren wollen. Dass Kritik am Staate Israel möglich ist, zeigen ja nicht zuletzt die kritischen Stimmen aus Israel, zum Beispiel gegen die Siedlungspolitik. Und das zeigen auch Stimmen nicht unbedingt aus Israel, aber eben von gläubigen Juden. Jakov Rabkin, der hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel »Im Namen der Tora, die jüdische Opposition gegen den Zionismus«. Und Carsten Huck hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wer ist denn diese jüdische Opposition, von der Rapkin schreibt?
Die jüdische Opposition, von der er schreibt, sind in erster Linie strenggläubige Juden, die Charedim, die Tora-getreuen Juden, die es immer schon gab und die es auch heute in Israel immer noch gibt und die bis heute nicht bereit sind, den Staat Israel überhaupt als Staat anzuerkennen, sondern die sagen, einen jüdischen Staat, der kann erst entstehen, wenn der Messias da war. Das ist ein Gotteswerk und es kann nicht ein Menschenwerk sein.
Wie stellt sich der Autor selbst zu denen? Gehört er zu denen oder ist er ein ganz anderer?
Nein, also Rapkin ist ein gläubiger Jude, aber er ist sicherlich kein Orthodoxer oder Ultraorthodoxer. Also er trägt keine Schläfenlocken, er hat keinen Bart, er trägt nicht die traditionelle Kleidung. Aber er versteht sehr gut die Denkweise der Ultraorthodoxen und das macht dieses Buch interessant. Er führt ein in genau diese Denkweise und entschlüsselt, woher die Opposition der Ultraorthodoxen am Zionismus rührt. Er geht zurück in die Gründungsphase des Zionismus und sagt, eigentlich ging es den Juden relativ gut. Der Zionismus entstand in Russland. Dort waren die Verhältnisse unangenehmer für die Juden. Deswegen sei es kein Zufall, dass er von dort kommt. Hat sich dann verbreitet. Aber eigentlich waren die Zionisten in Europa eine relative Minderheit. Und das hat Gründe darin auch, dass damals die jüdischen Gemeinden in der Regel gesagt haben, Moment, was wollt ihr machen? Ihr wollt einen Staat bauen. Damals gab es noch die Idee der Assimilation, trotz eines bestehenden Antisemitismus natürlich. Aber man glaubte, es gibt gleiche Bürgerrechte. Und die Juden haben sich definiert als das Volk des Wortes, des Buches, der Tora. Das machte einen Juden aus, wenn er bereit war, die Gebote der Tora zu befolgen. Also eine ganz andere Definition, als wir sie heute vielleicht finden, auch im Staat Israel, wo es um eine Nationalität geht. Damals brauchte man das nicht. Und deswegen gab es Widerstand von den gläubigen Juden, die gesagt haben, nein, also Judentum ist der Glaube, das ist die Religion. Und das haben die Zionisten tatsächlich ganz anders gesehen und dadurch eine Revolution ausgelöst innerhalb der jüdischen Gemeinden, der jüdischen Bewegung, indem sie gesagt haben, nein, wir wollen einen Staat errichten, wir wollen tatsächlich unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht auf das Wirken Gottes warten.
Ist das also ein Buch, das historisch erzählt, wie der Zionismus historisch entstanden ist oder wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch ist aufgebaut in 7 Kapiteln. Es ist nicht unbedingt chronologisch, sondern thematische Schwerpunkte gibt es. Aber diese einzelnen Kapitel greifen immer wieder auch ineinander. Er beginnt natürlich mit dem Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem Beginn des Zionismus, dem gleich aus den jüdischen Gemeinden entstehenden Widerstand gegen den Zionismus und geht bis in die Gegenwart, also bis in das Israel von heute.
Positioniert er sich irgendwie zu diesen Argumenten, die Sie anführen?
Also ich spüre ein Verständnis für diese Argumente, aber er ist klug genug, als Autor jetzt nicht Partei zu ergreifen. Er stellt diese Positionen dar, leitet sie her und dadurch bekommt man einen anderen Blick auch auf die heutigen Konflikte, also auch auf den Widerstand innerhalb des Landes. Und es gibt viele auch neuere Theoretiker, die jetzt auch von der Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel abgerückt sind, die sich tatsächlich beziehen können auf Argumente, die es aus der religiösen Opposition heraus gibt. Also es geht um das Zusammenleben. Die sagen, wir brauchen keinen Staat. Was ist das Volk Israel? Ist das jemand, der einen Pass hat und dadurch Jude ist? Oder definiert sich Jude nochmal anders? Das hat Konsequenzen für die Idee, ob man einen israelischen Staat macht, der ein jüdischer Staat ist. Also das Buch stellt die Frage wieder nach Judentum. Was ist das denn eigentlich? Und insofern ist es auch eine Anleitung für die Gegenwart, nochmal neu drüber nachzudenken, wie man die verfahrene Situation in Israel vielleicht nochmal wenden kann oder mit einem anderen Blick betrachten kann.
Jetzt beschäftigen Sie, Carsten Huck, sich viel mit Israel, mit dem Thema Israel. Ist das jetzt ein Buch, in dem Sie trotzdem noch viel gelernt haben?
Ja, ich habe durchaus viel gelernt, denn normalerweise beschäftigt man sich ja vor allen Dingen mit dem Israel der Gegenwart und damit dem säkularen Israel. Und dieses Buch führt aber genau ins Zentrum der Religion und der traditionellen religiösen Argumentation. Das heißt, man bekommt ein Gespür dafür, was für Konflikte es in dem Land auch heute noch gibt, was für Konflikte von Beginn an mit dem Zionismus verbunden waren. Es gab den Antizionismus in dem Augenblick, als der Zionismus geboren wurde. Das hing immer eng zusammen und das ist bis heute so. Und diese andere Seite mal zu sehen und auch die Argumente zu sehen, die vorgebracht werden, das war für mich sehr interessant. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war ein Blick auf diese Gruppe der Siedler, von denen es ja doch einige Hunderttausend gibt, die das offensichtlich vereinbaren können. Also ein säkulares Bewusstsein, ein nationalstaatliches Bewusstsein mit einem religiösen. Das finde ich interessant, weil die strenggläubigen, ultraorthodoxen und die säkularen können das nicht. Diese Gruppe kann es offensichtlich und da wünsche ich mir einfach ein Buch, was nochmal deutlich macht, wie die das schaffen.
Das sagt Carsten Huck. Wir haben gesprochen über das Buch Im Namen der Tora, die jüdische Opposition gegen den Zionismus. Geschrieben hat dieses Buch Jakov Rapkin. Es kostet 24 Euro und ist bei Westend erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.